Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Mir zugeschaltet ist wie immer der wundervolle Kilian Hampel.
Hallo Ronja.
Hallo. Oh Kilian, weißt du, was mir immer wieder passiert?
Hau raus.
Again and again. Ich bekomme auf LinkedIn immer mal wieder einen auf dem Deckel, wenn ich mich für das Thema Generationengerechtigkeit einsetze, beziehungsweise formuliere, dass die ältere Generation ja auch ihren Anteil oder ihren Teil dazu beitragen muss, dass hier aufgrund des demografischen Wandels nicht alles vor die Hunde geht, beziehungsweise unser System einfach kollabiert, sage ich mal.
Und dann kriegst du einen auf den Deckel und das ist dann aber wahrscheinlich nicht von den Jüngeren, von denen du einen auf den Deckel kriegst.
Nein, eben nicht. Das ist natürlich von den Älteren. Und mir wird immer vorgeworfen, dass ich keinen Respekt vor der Leistung hätte, die die ältere Generation schon erbracht hat, dass ich sowieso eine rotzfreche Göre sei einfach und dass die Generation hier ja alles aufgebaut hat und dass wir jetzt an der Reihe sind. Und ich denke mir dann immer, ey Leute, diese Rechnung geht aufgrund des demografischen Wandels einfach nicht auf. Ihr seid zu viele, als dass die junge Generation jetzt alles zusammenhalten kann und das Ganze irgendwie ausgleichen kann. Also es fängt ja schon beim Thema Rente an, das fängt bei den Kranken bzw. die Kosten an, die noch in unser Gesundheitssystem einfach noch bevorstehen aufgrund des demografischen Wandels, Pflege und so weiter. Das wird alles ziemlich doll. Ja. Und dann denke ich mir immer, hey, wir brauchen eigentlich starke Babyboomer, die dieses Thema selber adressieren, die selber kritisch, also nicht auf die junge Generation zeigen, sondern eben sich selber angucken, sich selber den Spiegel vorhalten und vor Augen führen, was es braucht, damit wir wirklich ein generationengerechtes Miteinander hier in Deutschland auf die Füße stellen, auf die Beine stellen.
Ja, wenn es doch nur solche Menschen gäbe.
Es gibt sie, wir kennen sie.
Es gibt sie und wir kennen sie. Darauf möchte ich natürlich auch hinaus. Einer dieser Menschen ist Klaus Hogelmann, mein Autorenkollege, der auch schon mal bei Ronja hier, bevor ich dabei war, schon im Podcast zu Gast war und mit dem ich ja zusammen mit Simon die Trendstudie Jugend in Deutschland rausbringe. Und er war in den letzten Wochen, würde ich sagen, in den Medien ähnlich kritisiert worden, wie du es auf LinkedIn gerade beschrieben hast, würde ich sagen. Klaus hat vor ein paar Wochen ein neues Buch rausgebracht und hat in dem Buch und auch vor allem in den Interviews darauf so ein bisschen die Babyboomer in die Pflicht genommen, gesagt auch, dass die jungen Menschen eben nicht verweichlicht sind, sondern eigentlich nur klug sind und wirklich sich auch selbst schützen wollen, gerade was psychische Belastungen angeht, diese Punkte, aber vor allem auch gesagt, wie stark die jungen Menschen derzeit belastet sind und wir sie da auch ein bisschen natürlich mehr in den Schutz nehmen müssen. Er hat deswegen konkret vorgeschlagen, dass auch Babyboomer ein Pflichtjahr am Ende ihres Erwerbslebens leisten sollten, zum Beispiel in Pflege, Bildung oder im Katastrophenschutz, wenn das denn dringend notwendig wäre, also in sogenannten Notsituationen. Seine Begründung da war nämlich, junge Menschen tragen jetzt schon enorme Lasten von Renten eben bis zur Klimakrise und sollten deswegen nicht alleine diese Verantwortung tragen. Und das Spannende ist, die Reaktionen, die waren ganz schön heftig die letzten Wochen.
Genau, Klaus hat nämlich, wie du gesagt hast, auch auf den Deckel bekommen und er hat uns dazu auch nochmal eine ganz kleine Sprache geschickt.
Ja, wie das so ist heute mit den Medien. Wenige Tage nachdem ich ein ausführliches Interview im Spiegel gegeben hatte und dabei auf Generationenbeziehungen und Generationenspannungen eingegangen war, löste, ich glaube es war zuerst FAZ.net, einen Satz aus dem Interview heraus und brachte die Überschrift Soziologe, Klammer auf, 81, Klammer zu, fordert Pflichtjahr für Rentner. Und das hat natürlich für eine wahnsinnige Welle von Empörung gesorgt. Ich habe noch nie so viele entzürnte und wütende Mails erhalten, bestimmt 100 oder 150. Ich habe versucht, alle zu beantworten, habe immer wieder auf den Kontext hingewiesen, dass es mir ja darum ging, eine Parallele zwischen der jungen Generation, die noch nicht im Erwerbsleben steht, und der älteren Generation, die aus dem Erwerbsleben ausgetreten ist, herzustellen. Aber das haben die meisten gar nicht richtig verstanden. Nur einige wenige haben mir geantwortet und haben gesagt, ach so, jetzt verstehe ich den Kontext. Die Empörung kann ich nachvollziehen. Wenn man nur isoliert fordert, Menschen, die ins Rentenalter eingetreten sind, sollen ein soziales Pflichtjahr absolvieren, das ist wirklich schwer verständlich. Das macht für sich ja auch keinen Sinn. Es macht nur Sinn, wenn man es in den großen Rahmen stellt. Die Aufregung hat mir allerdings auch gezeigt, da ist ein nervöser Punkt. Alle spüren, dass das heutige Konzept des Rentenalters, dass man nämlich einfach nichts mehr zu tun hat und keine gesellschaftliche Verantwortung mehr hat oder jedenfalls nicht haben muss, dass das dringend durchdacht werden muss. Heute ist die Chance ja da, dass man eine sehr lange Zeit als Rentner oder eben auch als Pensionär hat und in der Zeit überhaupt gar nichts mehr an gesellschaftlicher Verantwortung zu haben. Ich glaube, das spüren alle Menschen. Das macht nicht viel Sinn. Es ist ja auch nicht mehr bezahlbar. Das Rentensystem ist am Wackeln. Es ist aber auch biografisch und
Ja, total interessant. Ich habe mit Klaus schon darüber gesprochen gehabt und hatte ihn gebeten, das jetzt bitte nochmal in so einer Sprache zusammenzufassen, einfach weil er ja überhaupt nicht im Sinne hat, und ich glaube, das kam jetzt auch ganz gut rüber in seiner Erläuterung, überhaupt nicht im Sinne hat, da jemanden auf den Schlips zu treten oder seine eigene Altersgruppe so zu diffamieren. Das überhaupt nicht, hat er erstmal nicht gemacht, muss man auch sagen. Da wurde auch vieles aus dem Kontext gerissen. Und gleichzeitig ist das ja überhaupt nicht das Ziel von so einer Forderung, sondern es geht ja eigentlich, wie du es eben schon vorher gesagt hast, um Generation Miteinander, um Generation Gerechtigkeit für alle.
Genau, und wir wollen diese Folge jetzt nutzen, um nochmal so richtig den Finger in die Wunde zu legen und das Thema nochmal komplett aufzurollen. Das machen wir allerdings nicht alleine, sondern wie immer mit einem starken Partner an unserer Seite.
Genau, wir möchten das Gesellschaftsjahr für Rentner und Rentnerinnen heute nochmal einordnen. Nicht alleine, sondern mit unserem offiziellen Partner der Folge, nämlich der Bertelsmann Stiftung. Ihr erinnert euch sicher, mit der Bertelsmann Stiftung haben wir das letzte Mal die Folge zum Thema Wehrdienst bei jungen Menschen aufgenommen, über den Rechtsanspruch von jungen Menschen auf ein mögliches soziales Jahr gesprochen. Und heute möchten wir den Spieß umdrehen, über die Älteren sprechen. Die Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich mit Megatrends wie der Globalisierung, Digitalisierung und dem demografischen Wandel. Die Stiftung will mit Forschungsarbeit und vielen weiteren Projekten dazu beitragen, die Menschen zu befähigen, die Gesellschaft mitzugestalten, aktiv mitzugestalten. Und unser heutiger Gesprächspartner, den kennt ihr auch schon, das ist wieder Dr. Gerd Placke. Ihr kennt ihn eben schon aus der Wehrdienstfolge. Wer die noch nicht gehört hat, gern nochmal reinhören. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und Gerd beschäftigt sich in seiner Arbeit jedenfalls mit gesellschaftlichem Engagement in Krisenzeiten. Er ist daher wirklich der ideale Gesprächspartner, wenn es um die Frage geht, ob wir die ältere Generation zu sozialem Engagement verpflichten sollten. Und ich glaube, wir springen einfach mal rein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dr. Gerd Placke von der Bertelsmann Stiftung. Hallo lieber Gerd, wir freuen uns, dass du wieder bei uns zu Gast hier bei Hungry Minds bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf.
Gerd, wir haben gerade schon ein bisschen angeteasert im Vorfeld, was es mit dieser Debatte auf sich hat, auch was Klaus Hurelmann da angestoßen hat jetzt die letzten Wochen und was er auch für Gegenwind bekommen hat. Dir ist jetzt hoffentlich schon klar, dass du dich ja mit dieser Folge so ein bisschen auf dünnes Eis begibst und du dich da jetzt auch gegen deine Altersgruppe so ein bisschen positionierst, oder?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Mehrheit hinter mir hätte, das glaube ich nicht. Aber ich finde ja, eine Idee wird nicht dadurch richtig, indem man sie auf eine andere gesellschaftliche Gruppe anwendet. Mhm. Auch wenn in diesem Falle die Babyboomer wirklich eine große Verantwortung haben, etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Aber man sollte es eben nicht verpflichtend machen. Man kann die Menschen einladen. Das ist der Modus der Demokratie.
Jetzt ist es ja so, dass diejenigen, die wir da verpflichtend machen wollen bei diesem Vorschlag, also wenn wir wirklich auf die Babyboomer schauen, dann ist ja zumindest in der Altersgruppe 55 bis 64 der Anteil derjenigen, die ein Ehrenamt ausüben, liegt bei 45% und bei 65 bis 74 Jahren sogar bei 41,5%. Also ja, bei den noch Älteren auch sehr hoch tatsächlich. Wie erklärst du dir denn dieses hohe Engagement in der letzten Lebensphase, wenn man es so nennen würde?
Ja, ich muss euch gestehen, ich habe so eine Ausbildung mal genossen zum Freiwilligenmanager und habe 4-5 Jahre in dem Feld gearbeitet als Mensch in Bremen in der Freiwilligenagentur, der sowas organisiert, also der Engagement organisiert hat. Und von der Zeit bin ich immer noch berührt von dem Thema. Und wenn man jetzt auf die Engagementforschung guckt, dann gibt es drei Gründe, warum sich Menschen engagieren. Sie erleben in ihrem Umfeld, dass sich andere Menschen für andere engagieren. Deswegen sind die Leute von 30 bis 50 sehr engagiert, weil sie in der Kita, in der Schule, im Beruf Leute kennenlernen, die sich für andere engagieren. Dann fühlen die sich angeregt, auch was zu tun. Der zweite Punkt ist, und das ist ein ganz heißes Thema, die Leute wollen gefragt werden, qualifiziert gefragt werden. Es geht nicht darum zu sagen, hast du mal Lust oder so, sondern dass sie sich darauf einstellen können, auf was sie sich einlassen beim Engagement. Dann sind sie sehr bereit, was zu tun. Und der dritte Punkt ist, Engagement findet dann eine Steigerung, wenn es sich um persönliche Umbrüche handelt. Die Kinder sind aus dem Haus, ich gehe in Rente, ich komme jetzt an die Unistadt hin und erlebe dort viele interessante Dinge an der Uni und engagiere mich dort in einer Initiative. Und das trifft eben für die Rentner zu. Sie wollen sich engagieren, sie tun das auch, aber sie wollen sich eben nicht, wie bei einer Dienstpflicht, 40 Stunden die Woche engagieren, weil sie das lange genug gemacht haben. Und sie wollen sich stundenweise engagieren. Das finde ich vollkommen legitim, dass sie sagen, nein, den ganzen Tag eben nicht und nicht 5 Tage, vielleicht einen Tag ganz oder was immer die Modelle sind. Diesen Umstand beweist auch der Bundesfreiwilligendienst, der ja altersoffen gestaltet ist. Und da gibt es sehr wenig Leute, die das noch im Rentenalter machen, weil es eben für viele nicht in Frage kommt.
Genau, er ist altersoffen gestaltet, wie du gerade schon sagst. Das habe ich auch nochmal nachgelesen. Online steht das auch explizit so drin. Die haben sich zu der Thematik natürlich auch geäußert. Aber man nimmt ja schon eigentlich so wahr, das ist was für die Jungen, oder? Nach dem Abi oder nach der Schule, dass man eigentlich dann bereit wäre, sowas zu tun. Ich hätte jetzt auch spontan gar nicht gedacht, dass man da als 70-jähriger Mensch auch noch antreten könnte.
Ja, ich finde die Aufregung auch noch mal interessant, die es gegeben hat. Neben Herrn Horelmann hat sich ja auch Marcel Fratscher geäußert. Ich glaube, der muss noch mehr aushalten als Herr Horelmann, weil er eben als Ökonom noch mal mehr im Zentrum der wirtschaftlichen Betrachtung ist. Und,
also Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft.
Ja, Entschuldigung, ja, das ist also einer der Chefökonomen der Republik, wenn man so sagen kann.
Der hat das auch gefordert.
Ich glaube aber, beiden geht es nicht so sehr um die Dienstpflicht als solches, sondern eben das Bild mal umzukehren, um zu zeigen, was für eine Überforderung das darstellen könnte, sowas zu organisieren. Denn bei Fratscher gibt es keinen einzigen Hinweis darauf und auch nicht bei Klaus Horelmann. Das war aber nur ein Interview. Herr Fratscher hat ein Buch geschrieben dazu. Es gibt keinerlei Hinweis, soweit ich weiß, bei Fratscher, dass er das irgendwie erklärt, wie man das eigentlich organisieren soll.
Ja, das waren beides Anstöße natürlich, Gedenkanstöße.
Genau.
Ich würde auch sagen, man hat eigentlich jetzt nicht rausgelesen, wie das organisiert sein soll, wie viele Stunden das bedeutet, wie das bezahlt werden könnte und auch, ob das dann Aufstockung der Rente bedeutet oder wie das genau aussehen würde. Ne?
Ja. Was ich immer so schwierig finde, ich habe das Gefühl, man darf das gar nicht fordern oder man darf noch nicht mal ansprechen, gerade als junger Mensch, dass vielleicht tatsächlich eine gewisse Notwendigkeit besteht, dass sich die ältere Generation auch wieder engagiert. Woran glaubst du, liegt das? Beziehungsweise empfindest du es auch als so respektlos? Mir wird immer Respektlosigkeit vorgeworfen, wenn ich das fordere. Wenn junge Menschen darauf aufmerksam machen, dass wir da gerade in eine Schieflage geraten?
Ja, die Schieflage ist da. Die Diskussion findet um junge Menschen statt und nicht so sehr um Ältere. Es gibt vielleicht ein halbes Dutzend Leute, die das gefordert haben. Aber es gibt Tausende von Leuten, die das gefordert haben, dass Junge das machen sollen. Und ich finde das auch schräg. Und führe hier mal Friedrich Küppersbusch an, der ja bei YouTube einen eigenen Kanal hat, der das auch kommentiert hat, was Herr Fratscher gesagt hat. Und er sagt, ich habe doch meinen Zivildienst gemacht. Und man kann an diesem Satz sehr gut sehen, was diese Debatte um eine Dienstpflicht bewirkt. Nämlich, dass Menschen glauben, sie haben mit dem Zivildienst oder der Wehrpflicht ihr Engagement schon erledigt. Aber Verantwortungsübernahme ist ein Lebensprojekt. Also Herr Küppersbusch kann sich immerhin weiter engagieren. Nein, aber er bleibt im Job und er macht es weiter und es macht es weiter. Und das ist fatal. Wir dürfen die Leute nicht verpflichten, weil das eben solche Effekte hat, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich aber meinen Teil gemacht. Und ich habe das bei vielen Zivildienstkollegen damals auch so erlebt. Lass mich bloß jetzt in Ruhe mit irgendetwas. Mit anderen Worten, der Effekt, den andere da suggerieren, dass Menschen im Zivildienstengagement oder in einem Pflichtdienstengagement lernen, das muss man nochmal genau hinterfragen. Wenn die Rahmenbedingungen super wären, dann kann das ja sein mit Supervision, Begleitung und so weiter. Aber ich glaube, dass die sozialen Einrichtungen nicht die Ausstattung bekommen würden, um einen guten Dienst zu ermöglichen, sondern es wird im Angesicht der prekären Personalsituation darauf hinauslaufen, auf die Sätze, die ich immer gehört habe, ironisch, hopp, hopp, Zivi. So. Also ich glaube, das ist keine gute Idee, ältere, jüngere, weiß Gott wen, Frauen zu verpflichten. Wir können das anders organisieren, mit Leuten, die Lust haben auf sowas.
Welche Rahmenbedingungen bräuchten wir denn dafür? Also du hast ja jetzt gerade, vielleicht gehen wir mal ganz konstruktiv an die Sache ran. Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass die wenigsten alten Menschen wirklich so ein 9-to-5-Engagement haben möchten, dass sie täglich zu etwas verpflichtet. Müssten wir da flexibler werden im Sinne von zum Beispiel Teilzeitengagement oder stundenweisem Engagement? Und inwiefern sind die Einrichtungen darauf ausgerichtet? Also inwiefern wäre das überhaupt umsetzbar?
Ja. Also ich will mal gerne von unserem letzten Gespräch nochmal diesen Gedanken eines Rechtsanspruches favorisieren. Wenn man sich dieses Prinzip jetzt vorstellt bei Älteren auf die Bevölkerung allgemein und man sagt, Altern unabhängig und sagt, wir müssen von staatlicher Seite her das Engagement so organisieren, dass alle Menschen die Chance haben, sich zu engagieren, wenn sie bereit sind dazu und sich ernsthaft bewerben und dann sozusagen nicht nur diesen Satz sagen, sondern das Engagement so fördern, dass es auch als eine Infrastrukturmaßnahme gesehen wird, wie gerade mit dem vielen Geld passiert, das durch Schulden finanziert wird. Wenn wir also sagen, die soziale, bürgerschaftliche Infrastruktur muss in diesem Sinne auch gefördert werden, dann können wir weit mehr Leute dazu bringen, sich zu engagieren. Das bedeutet aber auch eben, dass Unternehmen bereiter sind, Leute stundenweise auch mal freizustellen, da flexibler zu werden, dass sich Organisationen verändern. Und das ist eine riesen Herausforderung. Ich will nicht vom Problem reden, aber eine riesen Herausforderung, dass sich Organisationen verändern und anders mit Freiwilligen umgehen. Und da ist wieder dieser Satz, Menschen wollen qualifiziert gefragt werden. Viele Vereinsvorstände fragen in gewisser Weise nicht qualifiziert genug Leute, wenn sie Nachfolger für sich im Vorstand suchen. Das müssen sie lernen, das muss es Trainings für geben und so weiter und so fort.
Ich erlebe in der Debatte relativ häufig, wenn wir Unterschiede zwischen Jung und Alt ausmachen wollen. Ich frage ja da ganz häufig auch Führungskräfte oder normale Mitarbeitende, was glaubt ihr, macht für junge Menschen gute Arbeit aus? Und wie lassen die sich motivieren? Da wird immer eigentlich genannt, als erstes die Sinnhaftigkeit. Den jungen Menschen geht es um den Sinn, die Generation Purpose. Man muss sie eigentlich darüber motivieren. Und das wird immer so als großer Altersunterschied auch genannt, dass eben junge Menschen der Sinn so wichtig sei. Wenn wir in unsere Zahlen gucken, der Trendstudie Jugend in Deutschland, wo wir eben alle Altersgruppen unterscheiden, da kommt das Spannende raus, dass bei den jungen Menschen Sinn nicht unwichtig ist, aber es haben nur 25% so als Top-Motivator. Die Älteren, die 50- bis 69-Jährigen, die haben fast 40%, die haben 40%, die angeben, Sinnhaftigkeit, etwas Sinnvolles zu tun, das bedeutet für sie Motivation. Daraus schöpfen sie eigentlich Motivation in der Arbeitswelt oder in der Arbeit generell. Das kann ja auch das Ehrenamt dann sein. Das bedeutet ja eigentlich auch, wenn wir darauf schauen, was du gerade gesagt hast, so könnte man eben generell das Ehrenamt auch mehr stärken über den Sinn, über die Tätigkeit, nicht gebunden an wahrscheinlich harte Faktoren wie Stundengrenzen oder bestimmte organisatorische Punkte, sondern deutlich mehr die Tätigkeit in den Vordergrund stellen.
Ja, also es ist schon so, dass auch ganz verbindliche Jobs ganz große Favoriten bei Menschen sind, sich zu engagieren, zum Beispiel bei der Tafel, bei der Hospizhilfe. Die haben hohe Anforderungen, auch im Stundenbereich, der sehr hoch ist. Also insofern, die Menschen lassen sich auch dafür verpflichten, für diese Geschichten, wenn es einen Sinn macht, wenn es diesen Purpose gibt. Und ich glaube eben auch, dass die Älteren ein großes Bedürfnis letztlich haben, diesen Sinn zu erleben, weil sie eben gerade in ihrer vorletzten Lebensphase sind, sag ich mal. Und weil es einfach für sie da noch mal ganz deutlich wird, dass ihr Leben sinnvoll gestaltet wird. Ansonsten fliegt einem ja häufig der Sinn immer jeden Tag zu. Und auf einmal ist man in einer Situation, wo der Sinn nicht mehr automatisch auf einen zufliegt, sondern man irgendwie merkt, ich muss was mit meinem Leben machen.
Hast du denn, also du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit dem Thema Engagement an sich, hast du denn Zahlen oder beziehungsweise Wissen dazu, in welchen Bereichen sich insbesondere die ältere Generation gerne engagiert? Weil wenn man jetzt gerade von der vorletzten Lebensphase spricht, kann es ja auch ein Stück weit gruselig sein, wenn man zum Beispiel sich in der Pflege engagiert oder gar im Hospiz zum Beispiel, da bekommt man ja auch gefühlsmäßig zumindest so ein bisschen vorgehalten, was als nächstes mit einem passiert. Das ist ja auch etwas, mit dem sich viele Menschen vielleicht gar nicht konfrontieren wollen, aus Selbstschutz.
Ja, und ganz naheliegend, nicht immer der beste Ratgeber, aber wirklich naheliegend, dass Menschen sagen, ja, also mit Siechtum und ähnlichen anderen Themen mehr möchte ich mich nicht so gerne beschäftigen. Meine subjektive Erfahrung, ich habe die Zahlen jetzt nicht so parat, aber meine Erfahrungen in der Freiwilligenagentur Bremen sind derart, dass ich sagen kann, viele wollen mit Kindern arbeiten. In der Bremer Freiwilligenagentur gibt es zum Beispiel ein riesengroßes Vorleseprojekt und auch ein Mathematik-Nachhilfeprojekt. Da sind meistenteils eben diese besagten Alterskohorten mit dabei. Ich glaube, über 500 Leute engagieren sich in diesem Projekt in Bremen an diversen Schulen, wo sie eben in der Schule sind, in Mathematik und in Deutsch helfen, Vorlesewettbewerbe mitgestalten, im Unterricht Kindern Unterstützung geben, indem sie hinten in der Klasse sitzen und anderes mehr. Das ist attraktiv und es muss eben auch quantitativ einen gewissen Raum einnehmen. Also es geht wirklich nicht nur um 2 Stunden in der Woche, sondern den allermeisten auch wirklich um einen Tag, wo sie nochmal Berufsleben erfahren können. Deswegen sind die Tafeln auch zum Beispiel sehr attraktiv, weil das handfeste Arbeit ist und Menschen eben einfach dort erfahren, es macht unheimlich viel Sinn, hier die Organisation zu unterstützen.
Ein Punkt, der in der Debatte ja ziemlich häufig angesprochen wird, ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, gerade bei Babyboomern, weil man ja gesetzlich, zumindest laut Grundgesetz, in der Wehrpflicht, aber auch bei so einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr für Babyboomer, für ältere Menschen, ja eigentlich nur die Männer verpflichten dürfte. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, das müsste für Männer und Frauen gleich sein, um Parität daherzustellen. Gleichzeitig ist es aber ja so in der Debatte, oder historisch gesehen eigentlich eher, frühere Babyboomer-Frauen konnten in ihrer Jugend oder in der frühen Erwachsenenzeit ja oft gar nicht frei entscheiden, ob sie arbeiten konnten oder wollten, weil sie bis in die 1970er Jahre gesetzliche und gesellschaftliche Barrieren vor sich hatten. Zum Beispiel konnte bis 1958 der Mann, der Ehemann, mitentscheiden, ob die Frau arbeiten durfte. Erst ab der Ehe- und Familienrechtsreform 1977 musste sich die Frau nicht mehr die Erlaubnis vom Mann überhaupt einholen. Was schon echt krass ist, das ist ja gar nicht so lange her tatsächlich.
Genau.
Wie schätzt du das denn ein? Das kann ja schon zu einer Gerechtigkeitsdebatte führen. Ist es fair, Frauen dann überhaupt zu verpflichten wie Männer? Oder wir bräuchten eine Grundgesetzänderung, deswegen über das Realistische muss man eh streiten am Ende. Aber ich meine, die Debatte an sich ist ja trotzdem Umlauf. Wie schätzt du das Ganze ein?
Also, das mit den rechtlichen Rahmenbedingungen wird sowieso nicht in der Öffentlichkeit thematisiert, weil das ganz enge Grenzen aufzeigt, was überhaupt möglich ist. Und das ist einer der Punkte. Die Wehrpflicht könnte ja durch eine einfache Mehrheit durch den Bundestag wieder eingeführt werden. Dann wäre sie nur für Männer. Es gibt, ich bin kein Jurist, aber es gibt Menschen, die mit juristischer Expertise, die sagen, selbst dann könnte es sein, dass das Bundesverfassungsgericht bei einer Klage von interessierten Verbänden das kassieren würde und sagen würde, das müsst ihr auch für Frauen machen, weil die gesellschaftliche Lage von 1956, als die Wehrpflicht wieder eingeführt ist, überhaupt nicht vergleichbar ist in Deutschland und weltweit, um jetzt zu sagen, Frauen müssen das nicht mehr machen. Das hängt damit zusammen, dass der Allgemeinheitsgrundsatz der Wehrpflicht zu vergleichen ist letztlich mit der Schulpflicht. Das heißt, in Deutschland gibt es keine Auswahlwehrpflicht, wie jetzt auch das neue Gesetz von Pistorius suggeriert. Das heißt, es müssen alle gezogen werden oder alle, die tauglich sind, müssen gezogen werden. Und insofern würde das dann bedeuten, dass diese Zweidrittelmehrheit gefordert wäre. Und das ist eben zurzeit nicht möglich, will man die populistischen Parteien im Bundestag nicht mit einbeziehen. Das will letztlich keiner und würde auch gerade die Parteien der Linken, eben der linken Seite, der linksliberalen Seite und so weiter, würde das sehr, sehr stören. Das wird also nicht kommen, denke ich mal, dass da es dafür eine Zweidrittelmehrheit gibt. Aber wer weiß. Also es ist ein sehr schwieriges Thema. Die Bundeswehr hat jedenfalls kein Interesse daran, auch die Frauen verpflichtend zu ziehen, weil das ihre Möglichkeiten noch mehr überfordern würde.
Wer engagiert sich denn in dem Alter aktuell mehr? Sind es die älteren Männer oder die älteren Frauen? Mein Bauchgefühl wäre ja die älteren Frauen.
Ja, es sind, ist so, obwohl ich einmal in Bremen auch die Anekdote erlebt habe, dass ein Mann zu uns in die Freiwilligenagentur kam und sagte, mich schickt meine Frau. Da war die intrinsische Motivation nicht so weit her. Aber es sind in der Regel mehr Frauen. Die Männer sind schlauer, um es mal mit diesem durchaus dubiosen Wort zu sagen. Männer engagieren sich mehr in Vereinsvorständen, in Ämtern, die Wichtigkeit vermitteln, während Frauen eben aufgrund ihrer Sozialisation, das ist sicherlich ein Erklärungsmuster, sich mehr in den helfenden Ehrenämtern engagieren.
Das ist total spannend. Darüber habe ich tatsächlich auch mal mit dem Chef von Hornbach gesprochen, der eben auch gesagt hat, ja, wir Vorstandsvorsitzende und Firmenchefs, wir haben alle extrem viele Ehrenämter, eben im Sinne von irgendwelchen Positionen als Vereinschef oder so weiter, was eben alles irgendwie noch Rang und Namen hat, ne? Um vielleicht damit auch ein bisschen zu flexen oder wieso?
Netzwerke weiter nutzen, sich der Illusion hingeben, dass man noch was zu sagen hat und ähnliches mehr.
Der Illusion.
Ich kann immer nur für einen Seitenwechsel plädieren, aber das ist immer so, diese moralischen Ansagen immer sind immer schwierig. Ich fände es spannender, sozusagen die Seite zu wechseln und mal was anderes zu machen, also meine Organisation von unten kennenzulernen, als jetzt weiter im Vorstandsamt zu sitzen. Also ich lerne hier in der Bertelsmann Stiftung zu sitzen und wenn ich dann weiter noch im Ehrenamt weiter rumsitze, nachdem ich dann pensioniert bin, das finde ich ehrlich gesagt nicht das Modell für mich.
Also du wärst eher dann der Handanpackende, Gerd.
Ja, ja, das will ich hoffen, dass ich das auch jetzt nicht nur rum erzähle, sondern auch wirklich so ist. Ich mache sehr viel Musik, da steht man allerdings auch viel.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist wichtig, nochmal aus der Komfortzone herauszugehen und was anderes kennenzulernen, gerade im Alter. Das spricht ja eben auch für das Ehrenamt oder ein Engagement im Ehrenamt im höheren Alter, weil es dann ja auch ein Stück weit gesund hält, oder? Inwiefern siehst du denn einfach durch den demografischen Wandel bedingt und durch die Alterung unserer Gesellschaft eine Chance im Ehrenamt, gesünder zu altern?
Ganz wichtiger Wert. Es gibt so interkulturelle Glücksfaktoren oder Zufriedenheitsfaktoren. Wann sind Menschen zufrieden? Und das sind vier Punkte. Der erste Punkt ist, vermeide den Schmerz. Das heißt, geh sofort zum Zahnarzt, wenn du Zahnschmerzen hast. Das hat keinen Wert, wenn du den Schmerz verdrängst. Zweiter Punkt ist Freundschaften, gute Beziehungen. Also Beziehungen pflegen ist ein wichtiger Faktor, um glücklich zu sein. Der dritte Punkt ist Flow. Das ist ja so ein schönes modernes Wort von einem Glücksforscher, der festgestellt hat, dass Leute, die interessante Jobs haben, wie zum Beispiel Geigenbauer oder sowas, sehr glücklich in ihren Lebensumständen sind, weil sie aufgehen in dieser Tätigkeit, also in die sozusagen die ganzen Umstände, in denen man sich noch befindet, vergisst und in der Sache aufgeht. Ein wichtiger Faktor für Glück. Das sollte eigentlich auch im Ehrenamt und im freiwilligen Engagement häufig möglich sein. Und Bewegung eben, also dieses Experimentelle, was du sagst, das sind die vier Punkte. Und das Engagement, gleich unabhängig jeden Alters, das sollte diese vier Punkte auch bedienen. Und es gibt ja einen weiteren Grundsatz, der besagt, dass die Menschen dann eher glücklich werden, wenn sie an andere denken, nicht wenn sie an sich denken. Das macht eigentlich eher tendenziell unglücklich, weil man immer mit seinen eigenen Grenzen, Schwächen und so weiter konfrontiert ist. Wenn man an andere denkt und denen helfen kann, macht das weit glücklicher. Und man wird auch älter angeblich dann.
Und diese Faktoren sprechen ja für alle Altersgruppen, oder?
Weil ja, das ist ganz, genau, das
genau. Sehen wir das bei jungen Menschen ja auch, wenn ich die Frage, was gibt dir Sinn im Leben, was macht dich glücklich, wird immer genannt der Kontakt zu anderen, zu Familie, zu Freunden, das ist ja, Freundschaften zu pflegen, ist immer ganz, ganz oben dabei eigentlich.
Genau, genau so ist es und ich glaube, einer der allgemeingültigsten Sätze, die es gibt, aber eben im Alltag auch nicht immer einfach einzuholen.
Und es ist eben natürlich auch eine Prävention gegen Einsamkeit, denn wenn ich mir überlege, wenn jemand zum Beispiel schon tatsächlich mit 63 in Rente gegangen ist, dann hat der oder die ja im Zweifel noch 20 Jahre vor sich, die irgendwie gestaltet werden müssen. Und wer einsam ist, altert nachweislich schneller bzw. ungesünder, also auch auf mentaler Ebene. Das heißt, das Ehrenamt ist durchaus auch eine Möglichkeit, um auch gesünder zu altern.
Ja, ein Grund mehr, da viel drin, viel rein zu investieren in diese Strukturen, was unser Staat nicht tut und nicht als Investment begreift.
Und wenn wir uns jetzt nochmal die aktuelle Debatte anschauen, gesellschaftliches Pflichtjahr, du hast es schon durchklingen lassen, ein Pflichtjahr ist ja jetzt nicht der richtige Weg. Wie machen es andere Länder? Gibt es überhaupt irgendwelche Beispiele, dass sowas mal zustande kam?
Ja, ich habe extra nochmal ChatGPT an der Stelle auch angefragt und es gibt keine Länder, wo das gemacht wird.
Genau,
aber auch insgesamt die Dienstpflicht. Wenn du anguckst, in welchen Ländern es eine Dienstpflicht gibt, dann ist das eben tendenziell, sind das Länder, die, wo es häufig genug keine guten gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Man sagt dann immer, jetzt aktuell in den nordischen Ländern gibt es das jetzt auch. Aber man kann es nicht vergleichen mit einer reinen zivilen Dienstpflicht, weil die Dienstpflicht dort der Wehrpflicht nachgeordnet ist. Also das ist eine etwas andere Geschichte. Wenn es um die Wehrpflicht geht und dann ein Ersatzdienst dazu gemacht wird, dann ist es sozusagen völkerrechtlich in Ordnung. Wenn aber Länder daherkommen, alle Menschen zu verpflichten, dann ist man eher in Ländern, wo es schwierig ist. Also ich sag mal China, Nordkorea und ähnliche Länder, Venezuela. Das sind so Länder, die auf die Dienstpflicht zurückgreifen. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert, aber diesen Durchgriff alleine zu haben, ist natürlich eine andere Qualität, als sie gar nicht zu haben.
Ja, gut, man muss natürlich ein bisschen einordnen bei diesen Forderungen, gerade auch bei Klaus, wie ich ihn verstanden habe, ging es da wirklich um eine Notsituation. Da ging es darum, um einen eventuellen Angriff, um wirklich eine humanitäre Notlage in Deutschland. Wer würde draußen helfen, falls Fluten kommen durch den Klimawandel, wer würde wirklich da eingreifen? Und da ging es ja wirklich darum. Es ging nicht darum, gesellschaftlich jetzt jährlich da so und so viele Leute abzustellen, die generell irgendwelche Arbeit verrichten. Dafür soll es ja schon auch noch Organisationen geben und auch Stakeholder in der Gesellschaft geben. Ne?
So ist es. Und es geht eben um die Dreieinigkeit der Sicherheit. Die Caritas ist gerade zurzeit mit dem Thema sehr stark in den Medien vertreten. Es geht eben um die soziale Sicherheit, das wäre dann ein freiwilliges soziales Jahr, um die Katastrophenschutzhilfe und um die Wehrpflicht. In dieser Dreieinigkeit müssen wir uns das denken und das ist natürlich vollkommen legitim, in Krisenfällen darüber nachzudenken, wie das organisiert werden kann. Aber wir befinden uns in Friedenszeiten und man kann diese Dinge auch in der Freiwilligkeit lernen und muss dafür nicht gezwungen werden. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die sich engagieren wollen und in einer Demokratie muss sich nicht jeder engagieren. Das muss man einfach mal auch ganz deutlich sagen.
Aber Gerd, ich muss noch mal den Finger in die Wunde legen. Du sagst ja eben, wir brauchen auch eine soziale Sicherheit, also dass das eben auch ein Sicherheitsaspekt ist. Ab wann ist denn hinsichtlich des demografischen Wandels diese soziale Sicherheit tatsächlich gefährdet?
Also das ist eine Frage, die ich fachlich nicht beantworten kann. Das kann ich nicht so sagen. Ich kann nur sagen, zu glauben, dass eine Dienstpflicht diese Lösung dafür darstellt, während wir doch eigentlich darüber nachdenken, mehr Arbeitsplätze zu generieren, die weit besser in die Sozialkassen einzahlen. Die Dienstpflicht bringt nichts für die Sozialkassen, kostet den Staat nur Geld, weil eben diese Menschen nicht viel Geld verdienen und eben nicht Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen. Und das wundert mich bei Herrn Fratscher, dass er jetzt nicht sagt, wir müssen einfach mal länger arbeiten. So, das ist das eine. Das zweite und damit zusammenhängend ist der Punkt, mir hat noch kein Mensch erklären können, wieso ein Arbeitsplatz weniger sozialen Zusammenhalt generieren wird als eine Zwangsarbeit in einer sozialen Einrichtung, die möglicherweise einen schlechten Personalschlüssel hat. Also da wird die soziale Arbeit romantisiert in einer Weise, die ich ganz seltsam finde, weil es ist harte Arbeit, das kann nicht jeder. Dafür braucht man eine Ausbildung und nicht eine Verpflichtung.
Aber das bedeutet dann, also du siehst mehr Chancen darin, einen zum Beispiel ältere Menschen über das Renteneintrittsalter hinaus in sozialen Einrichtungen fest angestellt arbeiten zu lassen, auf freiwilligen Basis, also dass sie sich bewusst dafür entscheiden, ne? Und freiwillig dafür entscheiden. Aber wie könnte man ihnen denn dann gezielt das Wissen vermitteln? Weil wenn jetzt zum Beispiel Bäckereifachverkäufer oder Bäckereifachverkäuferin ihr Leben lang an der Theke war und Brötchen eingetütet hat und sich dann mit 65 nochmal dafür entscheidet, in einer sozialen Einrichtung etwas komplett anderes zu machen, dann ist das ja total toll, aber dann bewirbt sie sich ja im Zweifel auf diese ausgeschriebene Stelle und bekommt den Job aber nicht, weil die sich dann denken, ja, die hat doch jetzt hier die ganze Zeit beim Bäcker gearbeitet, die bringt doch gar nicht die Qualifikation mit sich. Bräuchten wir dann nicht ein komplettes Umschulungsprogramm für die Babyboomer-Generation?
Also ich, mit dem Beispiel ist immer so eine Sache, ich würde mal davon ausgehen, dass so eine Person, die du beschrieben hast, sehr viele soziale Kompetenzen per se mitbringt. Die ist vielleicht Mutter gewesen, die hat sich auch engagiert, war irgendwo unterwegs. Da sind erstmal Kompetenzen da. Der Matching-Prozess im Freiwilligenmanagement, der ist nicht einfach. Und wir plädieren immer als Freiwilligenmanager dafür, für möglichst konkrete Tätigkeitsbeschreibungen zu sorgen, die sehr aussagekräftig sind, das genau beschreiben und auch Probezeiten zu vereinbaren, damit die Leute, wenn sie dann eben nicht funktionieren, dass man sie auch wieder loslässt, weil es ja häufig auch so eine los wird, weil das häufig ja so eine moralische Komponente hat. Darf ich da jetzt sagen, das klappt nicht mit uns beiden? Und in dieser Hinsicht brauchen wir sehr viel Professionalität, das ist wahr. Aber die Folgen sind nicht so dramatisch wie zum Beispiel einem Arbeitsplatz. Wenn man jemanden hat, der vielleicht 6 Stunden in der Woche was helfen will, dann ist das manchmal auch aushaltbar, dass die Leute das nicht auf Anhieb können und ähnliches mehr. Aber ich gebe zu, das ist ein komplexes Thema und auch in unserer Gesellschaft unterschätzt, was das für Anforderungen an soziale Organisationen hat. Denn häufig genug wechseln dann Freiwillige auch, haben keine Lust mehr. Die haben eine kurze Kündigungszeit, Viertelstunde in gewisser Weise. Und dann muss man wieder jemand Neues suchen. Das ist nicht immer mit Freude verbunden und ist eben immer besser, auch mit festen Arbeitskräften zu arbeiten. Mhm.
Und dazu kommt ja auch ein bisschen der wirtschaftliche Aspekt, oder? Ich meine, wir haben Thema Rente, Thema demografischer Wandel, immer mehr Babyboomer, die auf weniger Geld zurückgreifen können, weil weniger junge Menschen dann noch arbeiten und in dieses System einzahlen. Wir haben in unserer Studie die jungen Menschen und die älteren Menschen gefragt danach, wie sie dazu stehen. Und wir haben ja zum Beispiel die Aussage gestellt, von meiner gesetzlichen Rente kann ich im Alter mal gut leben. Haben wir die Jungen gestellt und auch den Älteren. Die Jungen sagen, dass zu 11%, dass sie das glauben, dass das mal der Fall sein wird. Also ziemlich pessimistisch. Über knapp 70% sind da nicht der Meinung. Die anderen enthalten sich. Und bei den Älteren, bei den 50- bis 69-Jährigen, bei denen schon mehr als ein Drittel im Ruhestand ist, sagen nur 12%, dass sie mal im Ruhestand von ihrer gesetzlichen Rente gut leben werden können. Das heißt, wir haben da schon auch eine wirtschaftliche Notlage. Altersarmut sind Sorgen bei jungen Menschen, aber noch mehr bei älteren Menschen, weil es da keine Sorge zum Teil ist, sondern einfach die Realität. Da müsste man dann irgendwie auch ansetzen, oder? Wir können ja nicht heute noch mehr irgendwie verpflichten oder auch einfach für etwas begeistern, wenn sie eigentlich wirklich mit anderen Krisen und mit anderen Problemen zu kämpfen haben.
So ist es, und daran kann man sehen, dass eben auch so ein Phänomen wie Altersarmut auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit erodieren lässt. Ja? Also diese Menschen können sich nicht engagieren, weil sie eben sich tagtäglich um ihre Existenz in gewisser Weise Sorgen machen müssen. Das ist auch sozusagen kein Thema der Debatte. Auch bei einer Dienstpflicht für Ältere, also insgesamt in der gesamten Debatte, wird nicht diskutiert, wie man das eigentlich organisieren kann. Das weiß keiner sozusagen. Und ich sage, das ist nicht zu organisieren. Und jetzt muss man sich das mal für die Älteren auch vorstellen. Das heißt nämlich, ich glaube, 20% der Alten sind in Altersarmut. Soll man die jetzt noch verpflichten, sich zu engagieren? Wie organisiert man das mit dem Bürgergeld dann und der Sozialhilfe? Wie ist das eigentlich mit den vielen Sachen, den Krankheiten, die man hat? Wann wird man ausgemustert und ähnliches mehr? Also alles Punkte, die sehr, sehr kompliziert sind und eben nicht durchführbar sind, für meine Empfinden letztlich.
Und da werden jetzt manche Kritiker oder Konsumkritiker, KapitalkritikerInnen vielleicht sagen, boah, das ist doch dann vielleicht die Chance, diejenigen zu verpflichten, die schon besonders viel haben. Also vielleicht diese Verpflichtung nur auf Menschen zu beziehen, die ein gewisses Einkommen haben oder beziehungsweise Einkommen hatten, vielleicht auch ein gewisses Kapital haben, wäre das nicht die Lösung?
Zu glauben, dass diese Leute sozial kompetenter sind, ein Ehrenamt zu machen, als die von dir besagte Person eben, fände ich aber auch sehr mit Vorurteilen behaftet. Also das muss nicht so sein, dass so ein Chef eines großen Unternehmens das kann. Und es gibt sehr viele, es gibt dazu auch interessante Bücher, es gibt eben sehr viele Erzählungen von solchen hochrangigen Chefs, dass die wirklich nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie in der Rente sind, weil sie wirklich so hochspezialisiert gearbeitet haben, dass ihnen das nicht möglich ist, irgendwo einfach einzusteigen, weil sie mit so viel Besserwisserei da landen, um es auch noch mal im Klischee zu sagen, dass das nicht klappt, das Engagement. Diese Frage, die du jetzt aber gestellt hast, ist ja letztlich eine, wie können wir mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit in Steuerfragen und Ähnliches mehr herstellen?
Genau, und das knüpft eben auch an den Vorschlag von Marcel Fratscher an, der ja eben den Boomer Soli eingebracht hat oder eingeworfen hat.
Ein neuer Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sorgt für Debatten. Der sogenannte Boomer Soli soll wohlhabende Rentner stärker zur Finanzierung des Rentensystems heranziehen. Hintergrund ist eine zunehmende Belastung des Bundeshaushalts durch Rentenzuschüsse. Schon heute fließt ein Fünftel des Etats in die Rente. Der Boomer Soli würde alle Alterseinkünfte, auch private Renten und Pensionen, erfassen und das einkommensstärkste Fünftel der Rentenhaushalte betreffen. Ziel ist eine Umverteilung zugunsten einkommensschwacher Senioren, deren Einkommen um bis zu 11% steigen könnten. Kritiker bemängeln mögliche Schlupflöcher und fordern eine stärkere Belastung von Vermögen statt Renten. Ob sich der Vorstoß politisch durchsetzt, bleibt abzuwarten.
Ich kann da nur zu sagen, ich vermute, dass wir eine ganz große Ungerechtigkeitsfrage auch in diesen Fragen von Erbschaftsrecht, Steuerrecht und so weiter haben, sodass wir dort durchaus über sowas nachdenken können. Also insgesamt weltweit ist das ja eine bekannte Debatte, dass sich die Eliten von der Demokratie abwenden. Zum Glück noch nicht bei uns in Deutschland, aber weltweit auf dem globalen Level betrachtet. Und dass wir da schon sorgsam sein müssen, dass die Gerechtigkeitsfrage in Steuern und Erbschaftsfragen gut organisiert werden. Und das ist ein Thema, diese 4%, die Herr Fratscher vorgeschlagen hat für wohlhabende Leute. Das kann eine Lösung sein, aber ich bin da zu wenig Fachmann, um das gut zu beurteilen zu können.
Wunderbar. Ich schaue mal in Notizen und was ich noch so überlegt habe, aber wir haben jetzt schon sehr, sehr viel besprochen. Wir sind einerseits auf die Jungen eingegangen, auf das Thema Verpflichtung, wenn wir Jungmenschen verpflichten und man nicht die Eltern auch verpflichten müsste. Das war so ein bisschen dieser eine Gedanke. Wie schätzt du es ein? Ich meine, wir haben seit unserem letzten Gespräch ja auch die, du hast vorhin angedeutet, von Pistorius das neue Gesetz bekommen mit dieser unfreiwilligen Selbstauskunft, ja. Verpflichtende Selbstauskunft. Und man hält offen, ob wirklich eine Wehrpflicht kommt. Du hattest ja schon, das sei sehr unrealistisch. Wie würdest du in die Glaskugel gucken, was da jetzt kommt, was die Jungen angeht, aber auch was die Älteren betrifft?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich glaube letztlich, diese Debatte dient vielen anderen Dingen, aber nicht der Sache selbst. Sie dient dazu, gesellschaftliche Diskurse zu führen, die Verpflichtungsdiskussion zu verstärken, Leute darauf zu ermahnen und Ähnliches mehr. Die realen Verwirklichungschancen sind sehr gering, was diese Themen betrifft. Die Bundeswehr wird nur einen Teil einziehen können. Und wie gesagt, eine Auswahlwehrpflicht ist sehr schwer durchzusetzen in der Bundesrepublik und wird jetzt auch noch durch einen harten Prozess im Bundestag gehen können. Es wird bestimmt Klagen dagegen geben, wenn es zu einer Auswahlwehrpflicht kommen würde. Und die würde sicherlich kassiert werden, weil einfach das Bundesverfassungsgericht sehr hohe Hürden da setzt und eben nicht nur eine korrigierende Funktion hat, sondern implizit, indirekt eine gesetzgebende Kompetenz auch hat, indem sie dann nämlich der Bundesregierung Rahmen setzt, wie sie das zu gestalten hat. Und das wird dann gerechter werden, wenn das Bundesverfassungsgericht das sagt. Aber gleichzeitig eben auch unmöglicher, weil unsere Strukturen an den Grenzen gehen. Wenn die Wehrpflicht klappen soll, ist meine kecke Behauptung, dann muss sich die Bundeswehr in erster Linie ändern und nicht die jungen Menschen. Betreuungsverhältnis und genau. Eben mehr Professionalität, mehr Leute einstellen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, die sie an Effektivität und Effizienz festmachen, das ist meine Vermutung. Kann man heute noch gerade am heutigen Donnerstag, den 11. September in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. Da ist so ein Artikel über die Ausbildungschancen bei der Bundeswehr sehr aufschlussreich, was die Bundeswehr für Schwierigkeiten zu bewältigen hat.
Und nichtsdestotrotz, worum es mir vor allem geht bei der Debatte, und ich finde, das wird zumindest zum Teil angestoßen, ich habe die Hoffnung, dass das auch dann am Ende das, was liegen bleibt bei der Debatte, ist ja dieses Miteinander, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen, dass wir ältere Menschen nicht verpflichten können, noch was zu leisten, weil sie schon sehr viel gearbeitet haben. Dieses Argument verstehe ich, und dass andere einfach gar nicht arbeiten durften, also vor allem auch ältere Frauen, dass wir die deswegen nicht so in die Pflicht nehmen können, verstehe ich auch. Gleichzeitig sehe ich aber auch bei jungen Menschen dieses Argument. Wir haben schon sehr darunter zu leiden unter Klimakrisen, wirtschaftlichen Nöten, den Kriegen auf der ganzen Welt, warum die jetzt dafür gerade stehen müssen. Warum sieht sich das wundern? Das verstehe ich auch. Und dann ist ja eigentlich der Tenor, dass wir alle anpacken müssen, dass das Ehrenamt, dass Tätigkeiten für alle attraktiv gestaltet werden sollten, dass alle gemeinsam da reinkommen. Und was ja wirklich auch meine Forderung Nummer eins auch im Unternehmen, also in Organisationen, auch in der Privatwirtschaft ist, ja überhaupt jung und alt zusammenzubringen, dass man den Wissenstransfer gestalten kann. Also wirklich schaut, wo können die Älteren, Jüngeren was mitgeben, wo können die Jüngeren von den Älteren lernen und auch andersrum, wo können Ältere zum Beispiel, was das Digitale angeht, bei Jüngeren anknüpfen. Und ich glaube, da steckt vielleicht noch der größte Hoffnungsschimmer drin, dass wir es schaffen, durch solche Tätigkeiten, durch solche Engagements miteinander zu schaffen und weniger übereinander zu schimpfen, denn ich hoffe, das wurde auch mit dieser Folge ein bisschen klarer, es bringt ja nichts, da jemanden irgendwie zu verpflichten, in die Mangel zu nehmen. Wir kommen so, glaube ich, nicht weiter. Es müsste eigentlich ums große Ganze gehen.
Das ist das Gute an der Debatte, das, was du gesagt hast, und vollste Zustimmung dazu, dass diese Debatte jetzt am Beginn ist. Sie ist noch mit sehr viel Irrationalitäten behaftet, weil auch viele wirklich nicht wissen, wie fortschrittlich und wie gut das bei uns in der Republik letztlich klappt mit dem Engagement. Wir brauchen aber ein neues Miteinander von Zivilgesellschaft und Politik. Die Politik beäugt die Zivilgesellschaft gegenwärtig stark. Wir brauchen mehr Vertrauen in die Zivilgesellschaft. Sie muss auch besser werden, aber Unternehmen müssen auch besser werden. Und der Staat muss auch besser werden. Die Verwaltung, die Administration muss besser werden. Und das ist die Chance der Debatte, darüber einen Diskurs zu führen, wie wir mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt hinkriegen und wie wir eben die Gewichte zwischen den Generationen fair zur Bewältigung der Herausforderung gestalten können.
Großartig. Wir halten also fest, wir können niemanden zu sozialem Engagement verpflichten, aber da drin steckt eben eine ganz große Chance, gesund zu altern, das Miteinander zu stärken und auch einen Perspektivwechsel zu wagen. Und so wie Gerd gesagt hat, steckt eben auch eine ganz große Chance in der Festanstellung von Babyboomern im sozialen Bereich, anstatt eben auf die freiwilligen Arbeit zu setzen und die ältere Generation eben so in der Arbeitswelt zu halten. Gerd, ich danke dir wie immer für dein Wissen und für deine Zeit, und ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie unsere Wehrdienstfolge. Wer die noch nicht gehört hat, wir verlinken sie, wie gesagt, nochmal in den Shownotes. Und wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und gerne wieder.
Ich schließe mich dem an. Jetzt haben wir schon zwei Folgen gemacht, dann kommt der dritte auch noch irgendwann bald. Super, danke Gerd.
Vielen Dank, ciao.